Willkommen zurück bei Ein Tor zu allen Zeiten, unserer 9. Ausgabe, wo wir über unsere Stadionbesuche in unserem Leben sprechen. Und passend zur 9 sind wir in der Saison 9-10. Und wir sind weiterhin die geschätzten Kollegen Martin und Konstantin. Ich bin auch auf Footballogy vertreten, du nicht, aber vielleicht ändert sich das irgendwann nicht. Werde ich irgendwann überreden, das zu machen, weil du dann immer auf das Handy kriegst, wo ich mich gerade befinde.
Ja, das ist ja wirklich ein Grund, weil ich dich dann natürlich sonst sozusagen oft, also wahrscheinlich ist es für dich dann eher anstrengend, dass du es mir oft sagst, obwohl du es schon quasi bekannt gegeben hast. Ich habe es mir auch, glaube ich, bislang lediglich, also für den Fall, dass du jetzt sagst, komm, wir setzen uns direkt nach der Aufnahme hin. Wir installieren die App und dann kümmern wir uns drum. Dann wäre es sofort erledigt. Das ist okay. Nur Faulheit.
Wenn okay. Also na, dann würde ich sagen, lass es uns tun.
Und dann, genau, hören wir uns in Folge 10 wieder und sagen erstmal Tschüss.
Ja, genau. Alles ist jetzt online, ihr müsst gar nichts mehr von uns anhören. Guckt einfach bei Footballogy rein.
Genau.
Aber okay. Footballogy hat ja den Nachteil, dass es da nur den reinen Fakt gibt, von wegen, er war da und nicht irgendwas Hintergründe. Es
transportiert
oder so.
Nicht die Gefühle, die Emotionen, die doch...
Genau.
Das Salz in der Suppe des Sports sind.
Also quasi, wenn ein Reh vor das Auto gelaufen ist, Totalschaden gab und der ADAC kommen musste bei einer Auswärtsfahrt, das steht da nicht.
Ja.
Das steht da nicht. Sondern es steht nur da, er war im Stadion in Cottbus.
Jetzt gucken wir mal, ob es wirklich ein Reh gab und der ADAC kommen musste.
Nee, die Story ist von jemand anderem. Achso, aber okay. Ja. Wir haben heute einiges auf dem Programm. Wir haben heute 6 Spiele. Das liegt daran, dass Konstantin 2009, 2010 sehr oft im Stadion war, aber die Erinnerung dieser Spiele teilweise nicht mehr so präsent ist. Deswegen fassen wir einiges zusammen. Wir reden über Europa League noch einmal, wir reden über Bundesliga und wir reden über DFB-Pokal. Und wenn wir die Zeit haben, das 6. Spiel wäre dann eins von meinen, ein Zweitligaspiel von der Saison 2010, 2011. Beginnen tun wir aber einfach mal ganz vorne und wir sind bei einem Spiel, wo Konstantin eben, als ich es kurz erwähnt habe, schon sagte, boah, da habe ich gar keine Erinnerungen dran. 18. Februar 2010, Donnerstag 21.05 Uhr, UEFA Europa League 2009-2010, Hertha gegen Benfica aus Lissabon, 1:1. Hieß der Wettbewerb eigentlich damals schon Europa League oder war es noch der UEFA Cup?
Nee, es war sozusagen der Beginn dieser Euroleague-Zeit.
Ja. Eigentlich auch ein Wettbewerb, den man damals gar nicht so richtig verstanden hat, finde ich. Also das war ja auch ganz oft so diese Veränderung. Wir sind ja jetzt kurz vor dieser, also wir nehmen auf kurz vor der neuen Champions League Saison, wo es ja auch alles anders sein wird, wo man auch noch nicht so genau weiß, versteht man den Modus überhaupt. Und ich glaube, die Europa League war in den ersten 2-3 Jahren der Existenz ja auch total, nein, wir machen noch eine Gruppenphase, dann jetzt doch nicht und jetzt doch direkt und dann doch aber nur ein Spiel und es war ja alles völlig wild, bis es dann irgendwann einfach genauso war wie die Champions League. Mit einem 16. Finale. Ne? Ja, aber dieses Spiel Hertha Benfica, wieder in der glorreichen Abstiegssaison von Hertha mit wahnsinnigen 13.684 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Also ich muss schon sagen, manchmal frage ich mich ja, warum bist du eigentlich kein Hertha-Fan? Auch bei anderen Spielen, die so auf der Liste auftauchen. Weil im Februar zu so einem Spiel ist ja eigentlich schon, muss man ja eigentlich schon lieben, zumindest den Sport.
Boah, gute Frage. Ich glaube auch, also ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich da Kontakt hatte dann zu dieser Schiedsrichter-Leistungskadergruppe und dass wir das einfach öfter als Event gemacht haben. Also ich glaube, ich habe nicht Hertha geliebt oder den vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so diesen Sport, sondern eher sozusagen da dieses Gemeinschaftsgefühl. Mm. Also was ich hier interessant finde bei dem ersten Spiel um 21.05 Uhr, das war in den Herbstferien und bei dem Spiel jetzt weiß ich aber, dass es in der Schulzeit war.
Ja.
Das finde ich eigentlich relativ krass,
weil
21.05 Uhr und du weißt, ich wohne jetzt nicht nahe am Olympiastadion.
23.10 Uhr kommt man raus oder so, oder vielleicht.
Ja, würde ich auch vermuten. Also man kommt da natürlich richtig schnell raus, 23 Uhr. Ich denke mal, ich kann mir das eigentlich, also im Nachhinein würde mich am meisten interessieren, hatten wir am nächsten Tag irgendeinen schulfreien Tag aus irgendeinem komischen Grund oder sowas, weil eigentlich glaube ich auch nicht, dass das eine Zeit wäre, wo meine Eltern locker gesagt hätten, ach, hier, komm mal um 0 Uhr nach Hause, am nächsten Morgen musst du ja um 7 Uhr oder 6:40 Uhr wieder in den Bus nehmen. Die waren eine Woche davor.
Ah, okay.
Das ist wieder mein krankes Datengedächtnis,
dass ich weiß,
dass die Ferien, die waren 2 Wochen vorher zu Ende. Und deswegen, das finde ich eigentlich weird, was ich halt damals, glaube ich, auch interessant fand, war der Name Benfica Lissabon, weil der halt irgendwie auch eine Hausnummer irgendwie war, auch vielleicht noch ist, so vom Begriff her. Und der Schiedsrichter, Terje Horge, sagt er dir irgendwas? Verbindest du mit dem irgendwas?
Also der sagt mir was, aber ich habe halt auch die Namen und Daten von unseren Spielen hier so oft gelesen, dass der Name vielleicht mir auch einfach deshalb was sagt, weil ich ihn hier gelesen habe. Aber ich glaube, Norwegen?
Ja, ich meine auch, ja. Aber er ist bekannt, er ist sehr berühmt geworden mit einer Sache. Oder sehr, es gibt eine Sache, auf die man ihn, wenn man so will, reduziert.
Nee, dann weiß ich es nicht.
Er hat Jens Lehmann mal vom Platz gestellt. Champions League Finale, Barcelona, Arsenal, London.
Ja.
Und da gab es so eine Situation, wo Eto'o gefoult wurde von Jens Lehmann.
Ja.
Im Strafraum, gab damals noch kein Doppelbestrafungsverbot, dieses ganze Zeugs.
Ja.
Und dann hat er direkt danach ein Spieler von Barcelona den Ball reingepasst, er hatte aber schon abgepfiffen.
Stimmt.
Und das war sozusagen für beide Teams so bitter, weil den einen wurde ein Torwart erkannt, den anderen wurde der Torwart genommen, beziehungsweise halt ein Feldspieler. Und das war sozusagen auch, das ist richtig bitter. Also das tut mir auch total leid. Also es gibt wirklich Schlimmeres im Leben, aber wer weiß.
Für ihn bitter.
Genau. Also Felix Brüch hat ja mal gesagt, dass ein Schiedsrichter eigentlich nur einmal im Leben ein Champions-League-Finale pfeift, weil so viel Druck hält man eigentlich sonst über mehrmals nicht aus, sozusagen. Mhm. So, das ist wichtig, dass es singulär ist. Und wenn man sozusagen nach 20 Minuten so eine Sache, und das ist so, das verstehen Leute von außen manchmal, ist das sozusagen, ich weiß, die Situation war so knapp an der Strafraumkante, dass ein Schiedsrichter im Kopf haben muss, war das innerhalb oder außerhalb, und wenn er es in seinem Kopf entschieden hat, dass er dann zur Pfeife greift, ist klar. Und dass er dann die Vorteilssituation nicht sieht, ist einfach normal, dass sowas mal passiert.
Frisch nochmal mein Gedächtnis. Ich glaube, es gab Freistoß dann oder gab es Elfmeter?
Ach stimmt, es war kurz vorm Strafraum. Ja. Du hast recht, genau, es war ganz kurz vorm Strafraum.
Weil ich glaube, mir ich mich zu erinnern, dass ich damals für Arsenal war und mich dann auch gefreut habe über den Pfiff. Dass ich eben dachte, geil, kein Gegentor, ja gut, rote Karte für Jens Lehmann, den ich damals mochte. Aber immerhin steht's 0-0, so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt.
Ja.
Es war so eine ganz komische Situation, wo niemand so richtig sagen könnte, wer weiß, vielleicht hätten beide Mannschaften diese Fehlentscheidung eigentlich nicht zurückgenommen, wenn sie es gekonnt hätten. Aber
also, entschiedst du das bitte, eine Fehlentscheidung war es ja gar nicht so, das war ja eigentlich nur ein verfrühter Pfiff, ne? Also er hätte ja auch laufen lassen können, dann wäre das ein Tor gewesen und im Grunde hätte dann Jens Lehmann gelb gesehen.
Genau. Ja, aber ich glaube, man würde schon von einer Fehlentscheidung sprechen, also weil das Regelwerk, glaube ich, auch schon vorsieht, wenn erkennbar ist, dass das sozusagen der Angriff jetzt zum Ende kommt, dann sozusagen, oder also man macht immer so eine Art Rechnung, sozusagen Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Tor erzielt wird, zu sozusagen, desto wahrscheinlicher es ist, kannst du auch mal sagen, okay, selbst eine rote Karte lasse ich dann jetzt Vorteil laufen in einer Ausnahmesituation. Das war halt so eine Ausnahmesituation. Ja. Und genau, deswegen verbinde ich ihn damit. Ich habe mich auch gefragt, jetzt oder frage mich das jetzt gerade, ob das eigentlich danach sozusagen ihn wirklich, ob das ein Karriereknick für ihn bedeutet hat. Weil ich sag mal, Euroleague, zweiter Spieltag ist jetzt sozusagen nicht mehr Champions League sozusagen. Ja. Keine Ahnung, wie das dann war.
Ja.
Das ist sozusagen das Einzige, woran ich mich erinnere, aber ich erinnere mich wirklich nicht mehr an das Spiel.
Also es ist ein 1-1 gewesen. Ich sehe gerade, das ist ja auch gar nicht mehr die Gruppenphase, das ist ja schon die zweite Runde und das war das Hinspiel. Das Rückspiel endete dann 4-0 für Lissabon. Ist das eigentlich das einzige Mal, wo Frieda im Funkel Europa League oder UEFA Cup gecoacht hat?
Wahrscheinlich, ne?
Also ich meine, der hat ja so eine ewig lange Karriere. Das kann schon sein, dass er irgendwo früher auch noch erfolgreichere Teams gecoacht hat. Aber eine Zeit lang war der ja wirklich total der Feuerwehrmann, der immer die Teams vor dem Abstieg bewahrt hat. Tja, keine Ahnung.
Ja, gut.
Ich wundere mich erneut, dass das so gar keinen interessiert. Also gut, das ist wie gesagt Februar und so. Aber ich meine, K.O.-Spiel im Europapokal gegen Benfica. Und da kommen 13.000. Also es ist schon verwunderlich.
Das bedeutet ja, im Prinzip kann man fast sagen, die Ostkurve stand wahrscheinlich ihren Mann, ihre Frau.
Ja.
Und der Rest war leer.
Ja, so ungefähr, ja.
Also vielleicht kannst du mal eingeben, kurz online, Hertha Lissabon oder irgendwie sowas. Weil ich meine, oft werden die nicht noch gegeneinander gespielt haben.
Also
Lissabon 2009 oder 2010 oder sowas.
Um was zu
ob
finden?
Ob man irgendwie im Stadion ein Foto oder sowas sehen kann. Ob man so...
Hier gibt's von Daily Motion gibt's einen Zusammenfall, der ist auch dick Schnee in der Zusammenfassung zu sehen. Also wir haben jetzt hier eine 4-minütige Zusammenfassung, aber
von Benfica TV.
Ja, das ist auf jeden Fall die Dings sind ja immer so dunkel, die Tribünen, und das sieht man einfach auch wirklich wenig. Aber Ja, ist auf jeden Fall dicke Schneeberge hier. Also ja. Offenbar so ein richtig schönes Schneespiel.
Herrlich.
Ja, aber guck mal, hier ist alles leer da, ja. Wie ja. Auch sonst. Also es sitzen ein paar kleine Grüppchen so beieinander. Hier macht Benfica gerade ein Eigentor.
Verrückt.
Eigentlich, ich glaube, ich wäre gern da gewesen.
Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ja. Übrigens, weißt du was, ich glaube im Nachhinein so, ich könnte mir gut vorstellen, dass am nächsten Tag irgendwie die ersten beiden Stunden ausgefallen sind und ich mir deswegen eine Sondergenehmigung. Das war ja manchmal so der Startschuss für einen guten, für noch einen Abend, den man auswärts verbringen durfte. Bei mir fallen morgen die ersten 3 Stunden aus oder irgendwie sowas.
Ich mag, wenn ich hier so sehe, diese Banner, die ja heutzutage noch viel mehr sind als damals. Und ein paar davon gibt's ja heute auch noch. Also diese Banner, die so am Fanblock hängen. Ja. Hauptstadt Kult. Reihe 7 habe ich nicht mehr gesehen, seit langer Zeit nicht mehr. Okay, wenn du weitere nichts hast, dann würde ich sagen, fahren wir fort. Fahren wir aus dieser Europa-League-Saison, verlassen wir sie und wir sind lange nicht mehr im UEFA-Fußball.
Ja, stimmt.
Also bei Länderspielen dann vielleicht noch, aber ich glaube, das nächste UEFA-Spiel ist dann von mir 21-22 Conference League-Qualifikation. Aber darüber, also UEFA ist dann lange Zeit kein Thema gewesen. Naja, warum wohl?
Ja, wir verabschieden uns vom internationalen Geschäft.
Genau, und gehen stattdessen zu Knut Kircher,
ja.
Der gepfiffen hat in Berlin am Samstag, den 13.03.2010, 3 Tage nach meinem Geburtstag, Hertha gegen Nürnberg, wo Nürnberg gewann 2-1 auswärts in der Bundesliga-Saison 09-10. Eigentlich nichts Besonderes, dass Hertha verliert in der Bundesliga-Saison 09-10. Ist das ein Spiel, wo es irgendwie einen Platzsturm gab?
Ja.
Ja, ne?
Genau.
Ja.
Deswegen ein besonderes Spiel. Ja. Also, sage ich jetzt irgendwie nicht, also war schon heftig, muss man einfach sagen. Genau, ich hatte selber noch mit Christoph als anderem Assistent und noch dem Hauptschiedsrichter, wir hatten ein Spiel um 11 Uhr bei Hertha, in der C-Jugend oder B-Jugend. Ich glaube, es gab damals die C-Jugend-Regionalliga.
Ach.
Und da hat Hertha BSC, glaube ich, gegen Borea Dresden gespielt.
Wo haben die dann gespielt?
Auf dem Platz, Amateurstadion, daneben ist ja, also wenn du die Tribüne hochgehst, du gehst vom Fußballplatz Amateurstadion hoch, Tribüne und gehst auf die andere Seite, dann hast du einen Naturrasen und rechts daneben so einen Kunstrasenplatz.
Ah, okay. Ja.
Und dieser Kunstrasenplatz.
Im Trainingsgelände Olympiapark so irgendwo, ne?
Genau.
Ja, okay.
Und Hertha hat das ziemlich souverän gewonnen. Und ich erinnere mich noch daran als Assistent, dass ich ein Rechtsaußenstürmer bei Borea Dresden die ganze Zeit neben dem stand, der nicht der schnellste war, sagen wir es so, und er hat auch eigentlich alle Bälle verloren, aber die ganze Zeit gerufen, los Jungs, jetzt packen wir's und so weiter. Also so, es gibt auch manchmal diesen Typ Jugendspieler, der durch Motivationssprüche versucht, irgendwie was zu reißen, und das war eher der. So ein Typ war ich übrigens, glaube ich, auch als ich noch gespielt habe, dass ich eher was reingerufen habe, als dass ich was gekonnt habe.
Okay.
Aber egal. Und dann haben wir, genau, da war das Spiel war um 11 und dann war es irgendwie 12, 13 Uhr und dann haben wir gesagt, dann gehen wir noch zu dem Spiel, sind wir noch kurz was essen gegangen an der Heerstraße und dann zurück. Und das Spiel, ich glaube, Hertha ist 1-0 in Führung gegangen und das war, glaube ich, ein kurzes Gefühl von, also es gibt ja diesen schönen Satz von Ronald Renge, der Robert-Enke-Biografie, dass nach einem wenn die letzte Chance verhauen wurde, sagen Spieler immer, okay, nächste Woche ist die wirklich letzte Chance. Und sowas.
Ja, mit 6 Endspiele.
Genau.
Ja, man verliert das erste und hat man doch 5 Endspiele.
Genau. Was schon einfach so für sich genau unlogisch ist, aber egal. Und es war ja bei Hertha 1 sind ja so abgeschmiert, so heftig abgeschmiert. Voll, ja. Und das war wirklich dann so, und ich glaube, gegen Nürnberg war es so, dass Nürnberg in der Tabelle relativ ähnlich war, dass sozusagen gegen Nürnberg erstmals damals so eine Chance gesehen wurde, vielleicht können wir da noch irgendwas reißen. Genau, Nürnberg 15. Also da kann man vielleicht in der Tabelle was gut machen, ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Und dann, da gab es auch diese Szene, dass Raphael Schäfer dann beim Ausgleich so groß gejubelt hat vor der Hertha-Kurve, was ihm da sehr übel genommen wurde.
Mm.
Und dann war es so, dass Hertha noch mehr Druck gemacht hat aufs 2-1, weil irgendwie erkennbar war, da kann jetzt irgendwie, wir müssen diese Chance nutzen. Und ich dachte noch, boah, wenn jetzt Nürnberg noch einen Konter fährt, der zum 2-1 führt, dann wird es hier zappenduster.
Mm.
Und es passierte genau so.
Torschütze Angelos Charesteas.
Oha, der Griechenland schon zum Europameister gemacht hat.
Ja.
Vorarbeit von Ilkay Gündogan, krass, ne? Was das für ein Team beim Sturm, Choupo-Moting.
Wollte ich übrigens eben noch darauf hinweisen, hier bei Benfica. Guck mal, der Torschütze bei Benfica.
Nein!
Angel Di Maria.
Wenn man da gesehen hat, wie heftig.
Ja.
Krass.
Also du hast Angel Di Maria im Stadion live gesehen. Ja, genau, und hier Gündogan und hier bei Hertha Theofanis Gegas, wusste ich gar nicht mehr, dass der da mal gespielt hat.
Ja, das, ja.
Aber ja.
Ja, krasse Teams. Mhm.
Ja.
Genau, dann fiel dieses 2:1.
90 plus 1 Charisteas. Eigentlich ähnlich wie bei Griechenland in der Verlängerung 2004.
Stimmt.
Silver Goal gegen Tschechien.
Stimmt, war es auch ein Kopf? Ah, nee, der hat mal ein Tor geschossen, das ist ja unglaublich.
Erstes Saisontor.
Ach, stimmt, genau, das war so eine Vorlage. Ja, ich kann mich auch noch an diesen Angriff so ein bisschen erinnern. Und dann war Abpfiff, Jubel.
Bei Nürnberg?
Bei Nürnberg. Die Schiedsrichter sind schon relativ zügig in die Kabine gegangen. Und ich meine, ich habe das damals, heute wird man sich das vielleicht noch anders angucken, weil man das irgendwie vielleicht sogar ein bisschen früher antizipiert und sieht. Ich kann mich nur noch erinnern, also Hertha ist ja so, dass es sozusagen nicht die Tatanbahn ist ja egal, aber es gibt ja diesen Graben, der ja eine Länge hat von knapp 2 Metern, glaube ich. Mhm. Ne? Das heißt, da muss man erstmal rüberkommen. Das ist ja gar nicht so leicht. Und trotzdem haben die das irgendwie gemacht und geschafft.
Weil ich glaube, der Zuschauerbereich ein bisschen höher gelegen ist als der Innenraum. Deswegen kann man sozusagen ein bisschen Meter gut machen, weil man eben von hoch auf tief springt. Andersrum ist es schwieriger, wenn man von tief auf hoch springt. Also zurück zum Zuschauerbereich wird es schwierig.
Aber das passiert ja dann verrückterweise auch immer, weil es war dann halt so, da sind halt ein paar Fans rübergerannt und dann ist das ja relativ schnell dazu gekommen, dass, ich weiß nicht, vielleicht sogar 100, 150 oder sowas so drüber gerannt sind. Und es gab auch später in der Sportschau noch so einen Bericht und man sieht so die Nürnberger, also es muss so 5-6 Minuten nach Spielende eskaliert sein, weil die Nürnberger hatten irgendwie noch kurz in ihre Kurve wahrscheinlich so geklatscht oder sowas. Und es gibt ein Video aus den Katakomben, wie irgendjemand interviewt werden soll. Und dann dreht die Kamera und man sieht so die Nürnberger alle reinsprinten. So.
Okay.
Und dann bildet ja die Polizei so ein Kokon um diesen Spielertunnel, um diesen Auflaufbereich. Und was ich mir übrigens sehr kompliziert vorstelle, weil es ja ein paar Leute auch gibt, die da wahrscheinlich noch rein dürften und müssten, aber dann wahrscheinlich
aber zivil auch tragen oder so.
Ja. Genau. Und dann sind halt diese Fenster gerannt und haben halt irgendwie mit Schlagstöcken oder was sie da irgendwie, also wahrscheinlich ihren Fan Dings, diesen Fahnenhalter.
Diesen Fahnenmasten, ja.
Genau, dann auch, da gab es so später auch so diesen RBB-Bilder der Verwüstung und dann siehst du halt so, wie diese Ersatzbänke komplett zusammengeschlagen wurden.
Ja.
Und dann gab es immer so wie so ein Bengalo-Knaller und ich habe das als Polizeischüsse damals. Ich habe meinem Papa geschrieben, jetzt schießt hier die Polizei.
Oh.
Also als ob das wäre so mega krank, aber nicht auf die Leute, sondern sozusagen in die Luft als Warnschüsse. Weil die Polizei kam dann vom Marathontor runtergelaufen, mehrere, und dann, und das wird wurde vom Publikum drumherum auf den Tribünen sozusagen dann. Das ist so ein Mix aus Schock und ich glaube auch das trotzdem für viele Belustigung.
Also ich mag sowas manchmal auch, weil es einfach eine Form der Eskalation ist, wo du dich vielleicht selber noch in Sicherheit wähnst, weil du nicht auf dem Rasen bist unten, aber vor dir was passiert, wo du denkst, was passiert hier gerade so, und du bist halt relativ weit weg, also fühlst dich relativ sicher, aber es fliegen halt Böller oder es passiert irgendwie Zeug. So.
Ja, man spürt das, was abgeht hier gerade. Und wenn man sozusagen, also aus der, ich weiß gar nicht, was mein Gefühl damals so richtig war, aber es war auf jeden Fall irgendwie krass. Mein Vater hat mich irgendwie auch angerufen, das weiß ich auch noch, weil er dann meinte, ich höre hier gerade Radio und die sagen, das ist so eskaliert. Weil wenn so diese Einsatzstaffeln von der Polizei so runterkommen und dann passiert das Verrückte, dass dann die Fans alle zurückgerannt sind. Und dieser Moment ist schon etwas absurd, wenn Leute so, oh, wir machen hier richtig, jetzt gibt's Stress. Oh, da kommt, die sind stärker, Leute, schnell zurück. Und dann auch alle diese Angst haben, nicht rechtzeitig wieder zurück auf ihren Tribünenplätzen zu sein, weil sie ja dann ist ja klar, erstens ist die Polizei also stärker und zweitens hat das ab dem Zeitpunkt, wenn sie festgenommen werden, ja auch wirklich relevante Konsequenzen.
Ja.
Und man hört ja dann auch so später noch Gerüchte, welcher Schiedsrichter da noch dabei gewesen sei. Also irgendwie Schiedsrichter, der so Hardcore-Fan war, wo es hieß, war der noch dabei und so. Genau, von Leuten, die sich dann später die Haare geschoren haben, direkt nach dem Spiel, weil, damit sie nicht mehr so schnell wiedererkennbar sind und all das ganze Zeug. Ich weiß auch gar nicht, heute würde mich das viel mehr interessieren, was macht man dann mit diesem Block? Wird der dann irgendwie kontrolliert? Wird das erstmal gesperrt? Dürfen die erstmal eine Zeit lang nicht raus? Weiß ich alles nicht. Aber damals war es natürlich irgendwie einfach so eine negative Eskalation dessen, dass man gemerkt hat, okay, jetzt ist dieser Abstieg vermutlich wirklich nicht mehr zu verhindern.
Rechnerisch war er noch zu verhindern. Das Witzige ist, ich habe neulich mit einem ganz, ganz lieben Kollegen, mit dem ich ganz viel auswärts auch bin und auch zu Hause die Heimspiele sehe, der ist schon seit Kindheitstagen Herr Tana, der ist so Ende 50. Und der hat mir erzählt von dieser Saison und von, ich glaube, dass der Abstieg halt mehr oder weniger am drittletzten Spieltag rechnerisch noch nicht ganz, aber insofern feststand, dass die letzten beiden Gegner, gegen die man noch hätte gewinnen müssen, Leverkusen und Bayern waren.
Ja.
Und dass er auswärts damals in Leverkusen dabei war und Ingo Schiller, der Finanz, der lange der Finanz, Geschäftsführer war bei Hertha, wirklich 15 Jahre oder noch länger, und Werner Gegenbauer, der ganz lange Präsident war von Hertha, gesehen hat, wie sie im Biergarten gemeinsam so zum Abschluss der Saison eine schöne Zigarre rauchen und so schön Whisky trinken und so. Und man wirklich merkt, da ist einfach irgendwie eine Zweiklassengesellschaft. Da ist irgendwie diese Hertha-Fanseele, die eben letzte Saison gerade nicht die Meisterschaft gewonnen hat, stattdessen noch am letzten Spieltag durch ein 0-4 bei einem Absteiger Karlsruhe nicht die Champions League erreicht hat und dann in der Saison danach vermutlich als 18. absteigt, wenn sie nicht nur am letzten Spieltag die Bayern besiegen.
Ja.
Selbst dann könnte es nicht reichen. Und da sitzen halt die Leute, die in diesem Verein die Geschicke leiten und rauchen Zigarre und lassen sich das Leben gut gehen. So. Also,
Wahnsinn, ja, krass.
Und das ist halt wirklich, wenn man das vergleicht mit jetzt und auch mit dem Abstieg, den wir jetzt gerade erlebt haben unter Kai Bernstein und so und Pal Dardai, überhaupt nicht zu vergleichen.
Mhm.
Weil du hast das Gefühl, da steigt ein Verein ab, aber er ist gesund irgendwie. Auch wenn man finanziell vielleicht ordentlich Probleme hatte, aber die zwischenmenschlichen Dinge, die passen irgendwie. Man hat das Gefühl, da sind Leute am Werk, die genauso leiden, dass der Verein absteigt, wie auch die Fans. So.
Ja.
Und dann wird es eben auch keinen Platzsturm geben. So.
Ja, genau. Ja. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich diese Wut darüber auch ein bisschen war. Also ich fand den Platzsturm, ich finde das nicht richtig, diese Art von Zerstörung, aber es war wahrscheinlich eine Art von Wut auch darüber, dass man irgendwie erkannt hat, dass hier eigentlich viel möglich wäre, aber irgendwie auch, es gab bei dem, also Friedhelm Funkel war, vielleicht war, also es war schwer sozusagen als Trainer, ich glaube, es ist wirklich schwer als Trainer in einem Verein einzusteigen mit einer wirklich negativen Dynamik. Ich glaube, es hat halt Hertha total das Gesicht gefehlt, das so richtig ein kämpferisches wir wollen noch was irgendwie vermittelt hat. Es gibt dann immer diesen Punkt, wo die Spieler sich fragen, okay, nächstes Jahr zweite Liga, will ich das? Ist für mich vielleicht ein anderer Verein drin und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, diese Art von Punkt, wenn man das spürt als Verein, als Fanszene, der macht, glaube ich, enorm wütend. Das hat, glaube ich, dafür gesorgt. Soll das nicht rechtfertigen? Ich finde diese Art von Sachbeschädigung bescheuert und so, aber ich glaube, es genau wie du sagst, sozusagen, es gibt manchmal psychologische Muster, wo man versteht, daher kommt das und daher wird es nicht kommen.
So. Und so ähnlich war es ja damals mit diesem dritten oder vierten Stadtderby, als die Ultras verlangt haben, dass die Spieler die Trikots niederlegen, weil sie denen nicht würdig sind. So wäre heute, glaube ich, auch nicht mehr so. Also, weil einfach nicht. Also damals war es ja auch so, dass der Kapitän, der Dedrick Boyata, und der Innenverteidiger Marc Kempf, der immer noch da ist, lustigerweise, einfach, die sind alle vor die Kurve gekommen und dann sagt der Kapitän irgendwann so, ich habe genug gehört, ich gehe jetzt. So.
Mm.
Und geht halt alleine weg
und
sagt so, ja, die Fans, die können doch noch ein bisschen erzählen, mich interessiert das nicht. So.
Mm.
Und dann merkst du halt einfach, das war ein Sauhaufen, diese Mannschaft. Mm. Wirklich auch immer mal wieder. So. Also damals wahrscheinlich, ich war damals nicht so drin in Hertha, aber eben dann auch in dieser Union-Saison, wo sie dann eben, in dieser Saison, wo sie gegen Union verloren haben und wo sie dann eben diese Trikots niederlegen mussten, das ist ja auch so ein ikonisches Bild mittlerweile geworden ist, genauso wie dieser Begriff vom Big City Club, worüber alle eben, ja, und dann legen eure Spieler wieder die Trikots nieder und so weiter. Wäre heute gar nicht vorstellbar, weil eben die Spieler, die da sind, aber auch man hat das Gefühl, die wissen, wenn sie gegen Union verlieren würden, das wäre etwas, was den Fans wehtut.
So. Ja.
Und nicht so, ach ja, haben halt verloren, ach, ich gehe in die Kabine, was die da erzählen, interessiert mich nicht.
Ja.
So,
ja.
Ich rauche meine Zigarre.
Genau. So ein bisschen so wie bei Schalke, wo das auch mit diesem Abstieg damals ja auch, also das fand ich total krank, das hat mich auch richtig beängstigt, dass sie da irgendwie die Spieler um diese Arena gejagt haben. Das fand ich wirklich nicht zu verzeihen und schlimm. Sozusagen, man ahnt sozusagen, dass es sozusagen wirklich Umstände gibt, unter denen Leute sich dazu legitimieren. Und die waren damals gegeben, dass sie irgendwie auch das Gefühl hatten, welcher von den Spielern interessiert sich überhaupt für diesen Verein.
Mhm.
Und ja.
Es ist ganz interessant, dass der Abstieg in diesem Moment ja noch gar nicht beschlossen war.
Ja.
Und auch ein paar interessanterweise gute Ergebnisse danach noch kamen von Hertha. Und eins der guten Ergebnisse, würde ich sagen, war dann auch das nächste Spiel, was dann zwei Wochen später war, am 27.03.2010, nämlich gegen Borussia Dortmund ein 0-0. Zumindest einen Punkt geholt, ohne Gegentor geblieben, würde ich sagen, kann man erstmal so als letzter in der Tabelle als Erfolg verbuchen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man nicht absteigt, aber es ist zumindest ein achtbares Ergebnis.
Ja.
Das war wahrscheinlich dann auch wieder mit den Schiedsrichtern. Also eigentlich ist alles wahrscheinlich mit den Schiedsrichtern bei dir, ne?
Ja, nicht ganz, aber das meiste, ja, das stimmt. Bei dem Spiel war es so, wir hatten als Schiedsrichter in diesem Leistungskader immer drei Lehrgänge übers Jahr verteilt. Das eine war der Herbstlehrgang, das war Saisoneröffnung sozusagen, dass man sich einschwört sozusagen, also sozusagen, was sind die Regeländerungen, was müssen wir für die Saison beachten und so weiter. Und natürlich diese ganzen Lauftests, Regeltests, sonst was, was man so macht. Und es gab den Saisonausklang, der war auch ein bisschen entspannter, weniger sportliche Einheiten, kein Tests mehr und so weiter. Das war im Juli. Und dann gab es März, April den großen Osterlehrgang. 20 Schiedsrichter aus dem Jugendleistungskader plus aus jedem Bundesland einer, plus noch Gäste aus den Niederlanden, Österreich, genau. Und das heißt sozusagen, da waren wir mit 45 Leuten und haben dieses Spiel geguckt. Das Interessante war, dass es sozusagen bei dem Spiel ein Vorkommnis gab. Also es gab einen Pass von einem Hertha-Spieler auf so eine Flanke nach vorne. Ein Dortmund-Spieler hat ihn dann so aktiv verlängert. Und den hat dann wiederum ein Hertha-Spieler bekommt, der allerdings schon im Abseits stand, von vornherein. Also die zentrale Frage ist das, was der Dortmunder macht, jetzt aktiv oder passiv? Hertha-Spieler schießt ihn rein und es fiel das 1-0, das 10 Minuten vor Schluss dann aberkannt wurde, wegen dieser Abseitsstellung.
Genau, und da ist, glaube ich, die Regelfrage, und das wurde, glaube ich, seitdem auch ein bisschen verändert, die Regel, ob das eine bewusste Aktion war und eine kontrollierte Ball- oder eine Ballkontrolle von dem Dortmund-Spieler, die sozusagen zu einer neuen Spielsituation führt, oder war es nur eine...
Genau.
Ja, ein Abfälschen, was irgendwie kein, ja.
Genau. Und das war sozusagen Assistent, der das damals entschieden hat, war Bastian Dankert.
Bader,
genau. Und Schiedsrichter war Lutz Wagner. Und das Interessante bei dem Spiel war, am Samstag war halt dieses Spiel, das ist immer so dieser erste Auftakt dass man als erstes, man trifft sich an dem Landesleistungszentrum, das liegt in Wannsee, und dann fährt man mit der Bahn oder so zum Spiel. Und das war am Samstag. Am Sonntag waren Vorträge von Schiedsrichter, Montag Vorträge, und am Dienstag war als Star-Gast geladen Lutz Wagner. Und das schon Wochen davor. Wirklich Wochen davor. Und das war so lustig, weil er auch zu Beginn des Vortrags meinte, es ist doch der Knall. Also er hat es nicht ganz genau so formuliert, aber er meinte, es ist doch so, ich werde hier angesetzt 3 Tage, bevor ich bei euch referiere, und bin jetzt seit 3 Tagen in der Berliner Medienszene sozusagen das große Thema, also in der Sportmedienszene. Also es ist doch fast so, als hättet ihr es euch gemalt sozusagen so, ne? Und dann ist er mit uns nochmal 20 Minuten diese Szene durchgegangen und hat dann diese Szene erklärt und auch diese Kommunikation, weißt du? Es war halt lustig, weil, wie er dann sagte, genau. Und dann macht Santana noch einen Schritt zurück, bla bla, und dann hebt Bastian die Fahne und dann kommt der Ball weiter und sowas. Und dann gehe ich nach draußen und sage, Bastian, hat er Spieler einen Schritt zurück gemacht? Ja, hat er. Bastian, bist du sicher? Und sowas. Und das war halt so cool, mit 16, 17 dann ja, irgendwie Wahnsinn, diese Bundesliga-Dialoge aus dem Inneren zu hören, ja, wo man jetzt einfach vor, das Spiel war, glaube ich, auch, ja genau, 60.000 Zuschauer, und man selbst gehört zu diesem kleinen Kreis, der später noch die Insights sozusagen erfährt, wie es gelaufen ist.
Wahnsinn.
Das war einfach total irre. Lutz Wagner ist sowieso, muss man sagen, der ist ja Landeslehrwart beim DFB. Und er ist ja auch als Experte jetzt hier im Fernsehen aufgetreten und so. Und Lutz Wagner ist bekannt für seine Vorträge in der Schiedsrichterszene, weil er einfach sehr viele unterhaltsame Anekdoten und Geschichten erzählt hat. Er hat mal erzählt, das habe ich aber nur am Rand mitbekommen, deswegen kann ich es nicht ganz wiedergeben. Ich glaube, die Geschichte war, dass er mal ein Spiel hatte, Hamburg-Stuttgart. Und da war er total im Mittelpunkt wegen verschiedener Entscheidungen, die auch nicht immer alle richtig waren, und dann wurden die irgendwie zu spät zum Flieger gebracht, der Flieger hatte irgendwie aber Verspätung und der Pilot hat es irgendwie noch in der Ansage und jetzt ist auch endlich unser Schiedsrichter vom Spiel da oder irgendwie sowas, so, wo man so richtig sagt, das darf jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt noch im Flieger als erstes verantwortlich gemacht werde, auch für die Verspätung, irgendwie so eine Story, und er hat ganz viele von diesen Geschichten, die er so immer rein beisteuert, und es gab einen tosenden Applaus am Ende dieses Vortrags und so, das hat halt großen Spaß gemacht, das mit ihm zu besprechen, und ist ein Schiedsrichter, der ist nicht, also da merkt man halt wirklich, wie unterschiedlich Schiedsrichtertypen sein können. Der eine ist vielleicht einer, der sagt, Hauptsache streng, der ist eher der Sportive, so, der alles so darüber macht, dass er 1 Meter vom Tatort entfernt steht und so. Und es gibt so Spieler wie Schiedsrichter wie Lutz Wagner, und das hat man auch schon bei diesem Hertha Dortmund Spiel gemerkt, die können mit den Spielern, die spüren, was die Spieler brauchen, was sie wollen. Lutz Wagner hat immer gesagt, zum Beispiel, der Torwart muss euer Freund sein. So, wenn der Torwart ist genauso, wenn er einen Fehler macht, gibt's keinen, der dafür gerade steht, wie bei euch.
Ja.
Und wenn der Torwart eine Sekunde länger braucht als diese 6 Sekunden, dann pfeift ihr das nicht unbedingt sofort ab, nicht weil es 6 Sekunden, sondern ihr müsst ein Gespür dafür wissen haben und so. Das war, der hat viele gute Tipps immer gehabt und so, war ein guter Typ und genau, von daher bin ich voll froh, den mal als Referent da gehabt zu haben. Und das Spiel, genau, ist von dieser Entscheidung überschattet gewesen.
Es ist halt sehr interessant, dass das, glaube ich, zum zweiten Mal, ich bin jetzt gar nicht sicher, aber wir hatten doch neulich schon mal so ein Spiel, wo du gesagt hast, es ging unentschieden aus, aber es gab noch das Tor für Hertha, was nicht gezählt hat, Peter Gagelmann.
Ja, stimmt, Hertha gegen Schalke, 2-8, 2-9,
genau. Ja, auch 0-0, genau.
Stimmt.
Und witzig, wenn man das so sieht, ne, denn das steht ja nirgends. Hier steht ja nirgendwo, Hertha wurde ein Tor aberkannt. Das ist keine Statistik, die irgendwo ist, aber sorgt sozusagen dafür, dass das Spiel eigentlich dramatischer ist, als es auf dem Papier aussieht. Wenn jetzt zum Beispiel Hertha als 18. den 4. Borussia Dortmund mit 1-0 besiegt hätte im Abstiegskampf, wäre das total nochmal neues Leben gewesen. Selbst ein 0-0 ist neues Leben, wie ich ja schon gesagt habe.
Ja.
Aber ein 1-0 wäre nochmal was anderes gewesen.
Voll, das stimmt. Jetzt stellt sich nur kurz die Frage, wie nennst du diese Spieler, die in beiden Vereinen, diese Frage mit beiden Vereinen?
Ah, die Gedächtnisspieler, ja genau. Spieler.
Was sagst du zu Hertha und Dortmund?
Hertha, Dortmund, Marius Wolf.
Ah, stark, ja.
Ja.
Ah, da.
Ach, da gibt es vielleicht gar nicht mal so viele.
Piszczek?
Ja, Piszczek, stimmt. Oh ja, guter Spieler.
Oh, gab es nicht noch irgendeinen Stürmer? Nee, Barrios nicht.
Adrian Ramos?
Ja, Ramos, sehr gut, stimmt, genau. Ja. Und aber das ist, glaube ich, jetzt falsch. Max Philipp oder sowas, der mit Freiburg,
Bei Hertha im Gespräch, aber ist nie dahin gekommen. Ja. Okay. Der ist, glaube ich, sogar Berliner gewesen.
Genau, der ist Berliner. Ja. Und sonst kurz überlegen, ob noch einer.
Nee. Ja. Bei Hertha Benfica fällt uns, glaube ich, keiner ein. Ja. Da gibt's vielleicht wenig. Hertha Nürnberg, da gibt's viele. Ja, Marvin Plattenhardt ist von Nürnberg gekommen zu Hertha. Eduard Löwen ist von Nürnberg zu Hertha gekommen. Ah, da gibt's sogar ist noch ein dritter, den ich gerade vergesse. Ist immer mal wieder so ein Spieler von Nürnberg zu Hertha gekommen. Es war eine Zeit lang so ein Transfer, so ähnlich wie von Gladbach zu Dortmund, wo man so sagt, das ist so die Verbindung besteht irgendwie oder so wie von
Schalke Bremen aus
anderer Zeit. Oder jetzt andersrum so. Wieder von Hertha gehen viele zu Gladbach zum Beispiel jetzt.
Okay. Ja. Nee, mir fällt kein Verbindungsspieler da ein.
Witzigerweise hier Thomas Broich hat hier bei Nürnberg gespielt, der dann später Nachwuchsleistungskoordinator wurde bei Hertha.
Okay.
Ja. Fahren wir mal fort mit dem nächsten Spiel. Wir haben ja heute wenig Zeit. Und das ist der Consti Classico. 24.04.2010. Immer noch diese berühmte Abstiegssaison von Hertha. Und Hertha spielt gegen den FC Schalke 04, der damals auf Platz 2 ist, oder mal vor dem Spiel. Platz 2. Und verkauft sich wieder nicht schlecht. Und erst in der 87. Minute trifft dann der Goalgetter Heiko Westermann zum 1-0 für Hertha und auch für Schalke und auch dieses Spiel geht für Hertha verloren.
Also das war dieses Spiel, was ich mir erzählt hatte. Du meintest ja neulich mal bei einer Aufnahme, dass du das mit dem Schiedsrichter-Ticket eher nervig fändest mit diesem, kriege ich eins oder nicht. Und da habe ich erzählt, und das war dieses Spiel, Papa hat ein reguläres Ticket, können wir es tauschen mit dem Schiedsrichter-Ticket? Nee, geht nicht. Na gut, dann viel Spaß beim
Spiel. Dann guckt ihr getrennt,
Genau. Das Spiel an sich, genau, also es war überhaupt nicht zu erkennen, dass hier Platz 18 gegen Platz 2 spielt. Ich weiß, dass das super ausgeglichen war. Mhm. Ich weiß, dass dieses Ecktor am Ende, dass das reingestochert war von Heiko Westermann, dass Schalke damals schon Glück hatte, Manuel Neuer zu haben, der krasse Spieleröffnungen hatte und der gut auch gehalten hat. Also das war, also wenn man überlegt, Kurani im Sturm, Rakitic, der später bei Barcelona war, Fafan, Rafinha, Höwe des Bordon sogar in der Abwehr. Krass, das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Bordon gesehen habe.
Ja.
Einer, wirklich vielleicht sogar mein absoluter Lieblingsspieler ever. Also das war eigentlich eine Mannschaft, die Champions League tauglich war. Ich glaube, sich zu diesem Zeitpunkt, das war ja die erste von zwei Magath-Saisons von Anna 1 1 3 Viertel. und ich glaube, da fing das schon so ein bisschen an zu köcheln sozusagen, dass da irgendwie erkennbar war, dass das nicht so perfekt funktioniert. Und dann hat Felix Magath, glaube ich, ja in der Sommer- und Winterpause danach irgendwie 100.000 Spieler gekauft. ich glaube, 33 waren es, die komischerweise auch alle einen ähnlichen Berater hatten. Und irgendwie, da gab es ganz krude Geschichten und dann ist Magath ja entlassen worden, trotz irgendwie Champions League Halbfinale, dass sie ja gekommen sind. Das war ja irgendwie auch noch so eine ganz verrückte Schalke-Saison, wo das Champions League Viertelfinale
war. War das das, wo sie so gegen Inter Mailand 5-2 gewonnen haben?
Genau.
Das ist ja legendär. An diesem Tag, wo Inter Mailand 2-5 gegen Schalke verloren hat, war ich ja in Italien.
Kursfahrt,
genau, oder Neapel. Kursfahrt, ja. Golf von Neapel, Sorrento, was er gesagt, und am Fuße des Vesuvs. Und das war einfach, ich habe an dem Tag nicht wirklich jetzt gedacht, ich guck mal, wie das, also ich hatte doch gar kein Handy, ich hatte keinen Laptop mit kein Internet, wir waren isoliert so ein bisschen, 2011 war das noch so, und am Morgen, also ich wusste, dass dieses Spiel ist, Mailand oder Inter gegen Schalke, und am Morgen begrüßt uns unser Lehrer, der ja auch ein großer Fußballfan war, Dirk Lange, und sagt, bitte sprecht die Leute hier nicht auf Fußball an oder so. Sowas hat er gesagt. So. Und wir so, hä, also ich, warum, was ist passiert? Und irgendwie, Schalke 5-2. Und da sind die so, was, 5-2? Also es war ja wirklich auch, glaube ich, so eine Saison, wo es in der Bundesliga nicht so dolle
war. Die waren 14. Ja. Also die wären ohne Neuer abgestiegen, muss man wirklich deutlich so sagen. Ist wirklich so.
Ja. Und in der Champions League haben die diesen, und Inter waren nicht schlecht damals. Ich glaube, die waren kurz vorher mal Champions League Sieger gewesen und so, also
stimmt, ja. Stimmt, die hatten Bayern in der Runde davor rausgehauen.
Ja.
Das weiß ich noch, ich habe mal viel später irgendwann mal kurz reingelesen in die Biografie von Philipp Lahm, und der dann geschrieben hat, und dann habe ich das Spiel geguckt und ausgeschaltet, weil ich nicht ausgehalten habe, dass eine Mannschaft, die schlechter ist, Mailand so fertig macht.
Ja.
Das war
und vor allem Tor von der Mittellinie irgendwie.
Genau, nach 30 Sekunden hat Neuer so eine Kopfball-Rettungsaktion gemacht und dann ist der Ball reingegangen. Und dann von Damjanovic oder irgendwie so hieß der Spieler, ich weiß nicht
mehr. Ja.
Und auf jeden Fall war das so ein Spiel, wo man gut hätte denken können.
Stimmt, es stand noch 0-2, ne?
Nee, stand 1-0 nur.
1-0, 1-0, okay.
1-0, ja. Genau. Aber es ist so, also Schalke wurde ja mal gegen Inter Mailand, ich glaube auch in Mailand, Europapokalsieger 1997. Und sozusagen Mailand ist für Schalke immer verbunden mit einem großen Mythos. Und das hat denen natürlich nochmal total genährt.
Wahnsinn, und, ja. Das war wirklich, ja. Aber das ist schon witzig, dass ich, der so selten verreist, an dem Tag ausgerechnet in Italien bin, wo dieses
Spiel... Hättest du unter heutigen Bedingungen mit den Lehrern diskutiert, wenn, du bist jetzt der Martin von heute, ja, aber mit den Rechten von damals, aber hättest du gesagt, ich muss dahin nach Mailand, das muss ich gucken.
Ich weiß gar nicht, wie weit das ist.
So ja, das glaub ich glaube schon, Mailand ist, glaube ich, schon heftig, ne, Mailand liegt im Norden.
Stimmt, ja. Diskutiert nicht, aber ich glaube, ich hätte die Idee mal geäußert.
Ja.
Und dann hätte ich das Nein schnell akzeptiert.
Ja, okay. Aber ja, ich würde mitmachen
bei. Und für die kleine Chance, dass einer dieser Lehrer, Herr Nischan, bei der andere noch sagt, naja, hätte es sich für mich schon gelohnt.
Ja.
Noch irgendwas zu Hertha Schalke? Oder fahren wir fort? Dann fahren wir fort, und da verlassen wir die Bundesliga-Saison und gehen in den DFB-Pokal, und zwar in das Finale 2009-2010. Werder Bremen gegen Bayern München. 15. Mai 2010. 0-4. Ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Und das war ja auch kurz vor dem Inter Mailand Champions League Spiel Bayern gegen Inter Mailand. Und da habe ich gesagt, das war eine Machtdemonstration der Bayern. Also, dass die auch wirklich, Bremen war ja damals nicht irgendeine Laufkundschaft, sondern es war ja wirklich ein ordentlicher Bundesligist. Und dass die halt dieses Finale 4-0 gewinnen. Und auch eigentlich, also 35. Minute 1-0 ein Robben. Und dann lief es eigentlich so vor sich hin, und Bayern hat so ein paar Tore doch gemacht. Das war wirklich für mich auch so die Zeit, wo ich, glaube ich, immer noch sagen konnte, ja, ich bin noch Bayern-Sympathisant gewesen, weil es waren noch zumindest genug Spieler dabei, die ich irgendwie interessant und sympathisch fand. War nicht nur so diese internationalen Top-Leute wie heute, sondern es waren auch mal so ein Hamid Altintop oder ein Ibiza Olic dabei oder ein Miroslav Klose oder so.
Ja, stimmt.
Ja. Das war ja diese Louis van Gaal Sache, die bis heute in meinem Kopf ist, wo er dann auf dem Balkon in München da diese Rede hält, wo dann später auch Leute so 1933 Filter draufgelegt haben und so. Wir sind die Besten von Deutschland!
Und deswegen sind wir Meister! Und nicht nur von München, auch von Gelsenkirchen, auch von Bremen. die Beste von Deutschland. Und vielleicht Europas.
Und du warst da wahrscheinlich wieder irgendwie in einer offiziellen Form.
Als Balljunge.
Ja.
Also genau, also wir waren, also das Bittere an dem Spiel war, dass an dem Vormittag muss das A-Jugend, kannst du mal kurz eingeben, A-Jugend-Pokalfinale 2010?
Mhm.
Weil das müsste dann auch am 13. Mai stattgefunden haben oder am 17. wann das jetzt war.
Oder wir sehen. Finale Hoffenheim-Hertha?
15. Mai 2010, genau, das passt. 15:30 Uhr. Ach krass, so nah aneinander. Genau, dieses Spiel war ursprünglich, also genau, jetzt kann ich sagen, was wir sehen. Also A-Jugend-Pokalfinale 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC. Gewonnen hat Hoffenheim. Und das Spiel sollte ursprünglich an dem Vormittag stattfinden in, oder am Nachmittag stattfinden, im Olympiastadion selbst.
Mhm.
Und dann hat es an dem Morgen und Vormittag total geregnet. Und dann war es wohl so, dass entschieden wurde, dieses Spiel, um den Rasen nicht zu beschädigen für das Hauptspiel, dass das im Amateurstadion stattfindet. Es ist interessant, die Namen jetzt zu sehen, ne? Patrick Ittrich hatte das Spiel gepfiffen. Lustig. Also, also lustig deswegen, weil wir ihn einfach heute kennen als Bundesliga-Schiedsrichter.
Mhm.
Und bei dem Spiel, wir wurden da eingeteilt als Balljunge und ich wurde eingeteilt für, wenn der Ball, du kennst das Stadion.
Also du meinst jetzt das Hoffenheim-Spiel.
Das Hoffenheim-Spiel, ja. Das Jugendspiel. Ich wurde eingeteilt für, wenn der Ball so krass übers, also Haupttribüne, dann ist ja rechts die eine Kurve und wenn der Ball dahinter ist so eine Straße, die ja dann, wo der Mannschaftsbus auch, glaube ich, manchmal reinfahren würde, unten in diese Tiefgarage oder Promis oder ich weiß nicht, wer da reinfährt. Und auf jeden Fall, ich sollte auf dieser Straße stehen, für den Fall, dass irgendein Abpraller oder sonst irgendwas so richtig da
auf die Straße fliegt, genau. Ja. Das passiert ja doch manchmal in dem Stadion, also...
Genau, es kann passieren, aber man ist dann doch relativ unbeschäftigt dort. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, als hätte ich schon mal erzählt hier, aber dass dann auch eine andere Schiedsrichtergruppe, die für eine andere Aufgabe eingeteilt war an dem Tag, an mir vorbeigelaufen ist und jeder kam nacheinander mit diesem Kommentar. Sag mal, du weißt auch nicht, wo du als Balljunge sein musst und sowas. Oder hier ist jetzt auch nicht der beste Platz und so, weil es hat ja geregnet auch. Es war ja noch am Regnen. Weißt du, man steht da irgendwie auf der Straße und denkt sich, wem kann ich denn jetzt eigentlich erzählen, dass ich hier als Balljunge, dass das was Tolles ist, aber es ist alles in Ordnung. Ich war dann später sehr toll eingeteilt, dann bei dem Spiel Bayern gegen Bremen im Olympiastadion auf der Position 7. Das ist die Position, wir denken uns jetzt mal von der Kameraperspektive Olympiastadion aus. Wir sehen rechts die Ostkurve und dann oben an der Strafraumecke.
Oben rechts.
Genau,
oben rechts. Okay, ja. Das ist ungefähr der Platz, wo ich jetzt immer meine Dauerkarte habe.
Genau.
Nicht ganz auf der Ecke, aber so ungefähr.
Genau, und da war ich dann eingeteilt, habe viel mitbekommen. Man hört, was die Spieler untereinander reden. Und ich weiß, dass ich irgendwann während des Spiels einmal so einen unkonzentrierten Moment hatte und irgendwie zur Fankurve oder so geguckt habe. Und plötzlich hat mich, ich meine, es war Sebastian Bönisch dabei bei dem Spiel.
Ja.
Weil
Nummer
der,
zwei
ja, bei ihm. Genau. Der schrie mich auf einmal an. Und dann habe ich gesehen, krass, ich habe das so voll verpennt, dass der jetzt hier gerade den Ball will. Und später meinte ich zu Papa so, nee, er meinte später, es gab ja so eine Situation, wo ein Balljunge ein bisschen gebraucht hat, um ihn reinzuwerfen. Ja, das war ich.
Ja.
das war mir damals peinlich, weil man ahnt ja gar nicht sozusagen, wie viel um das Spiel herum so in diesem Innenraum auch stattfindet und dass ich ja auch Teil einer Gruppe bin, wo ich meine Leistung sozusagen bringen will und dass ich hatte dann Angst, dass es später noch so heißt, Konstantin, sag mal, hast du gepennt oder sonst was. Gab zum Glück keinen Kommentar, aber genau, aber war natürlich toll, das sozusagen aus der Nähe zu erleben. Aber man hat sozusagen einfach diese Dialoge, also zum Beispiel Thorsten Kienhöfer hat dieses Spiel gepfiffen und eine Viertelstunde vor Schluss Thorsten Frings des Feldes verwiesen, also mehr als berechtigt.
Der holt das Foul, steht hier.
Genau, das war eine ordentlich üble Grätsche und dann haben die Bremer gemeckert, Klaus Allofs, Thomas Schaaf und er ist halt zu Thomas Schaaf hingegangen, hat sich vor ihm aufgebaut und hat gar nichts gesagt.
Ja.
Und hat sich einfach nur vor ihm hingestellt und sozusagen, und dann war Ruhe. Also,
aber das muss man auch können. Das hat neulich in der S-Bahn hat das ein Polizist probiert, bei einem pöbelnden Fan. Was habe ich denn da gesehen? Das war bei der EM. Pöbelnder türkischer Fan. Und ein Polizist hat es probiert und das hat dann gar nicht funktioniert. Wo man wirklich sagt, okay, dir fehlt einfach die Autorität oder der Körper oder was auch immer. Aber
ja,
das ging halt einfach immer weiter. So.
Ja, krass, okay.
Thorsten Kienhöfer ist natürlich dafür prädestiniert. Also.
Total. Ja, und bei Thorsten Kienhöfer wirklich ein Schiedsrichter, der keine, also der hatte einen so heftigen Ausdruck und der hatte, glaube ich, auch diesen Rekord, dass er 4 rote Karten innerhalb von 6 Minuten mal hatte bei Wolfsburg-Hamburg oder so. Genau. Aber war, ist ein Spiel, das natürlich eine schöne Erinnerung ist jetzt. Ich war damals, glaube ich, Sympathisant von Bremen, wahrscheinlich eher, ich weiß nicht genau. Aber das Lustige an diesem Spiel, vielleicht kann ich das jetzt erzählen, war, da merkt man auch nochmal, was für eine Entwicklungsstufe man so durchmacht, dass ich am Ende, dass ich danach noch zu einer Homeparty gefahren bin, die hier in Potsdam war. Und ich weiß noch, dass ich ein Jahr davor, also ich weiß noch, dass ich 2009, hatte ich ja erzählt, dass ich da bei Leverkusen gegen Bremen war. Und da waren andere Schiedsrichter, die hatten mir erzählt, dass sie einfach, also ältere Schiedsrichter, die hatten erzählt, dass sie dann die Nacht durch feiern waren. Mhm. Und das fand ich damals total krass, 2009. Und ein Jahr später weiß ich das selber, dass wir dann irgendwie am Morgen war da irgendeine Party und da bin ich um 8 Uhr morgens dann nach Hause gefahren oder sowas. Finde ich irgendwie manchmal lustig, dass es sozusagen, ich verbinde irgendwie dieses Spiel sehr viel auch mit dieser Party danach.
Aber was auch einen Unterschied ein Jahr macht, so, ne? Also,
voll, genau. Ja.
Wer sind denn Gedächtnisspieler von Bremen? Und ich glaube, Bayern, da gibt's einige. Also, Claudio Pizarro ist erstmal der Erste, der mir einfällt.
Tim Borowski.
Thorsten Frings hat ja auch mal ein vergessenes Jahr bei Bayern gespielt.
Stimmt, genau. Und Tim Borowski war auch ein vergessenes Jahr. lustigerweise hat Tim Borowski einmal für Bayern gespielt und dann wurde Bayern da von Bremen abgefertigt.
Okay. Miro Klose.
Stimmt, ja. Klar.
Ja.
Logisch. Jetzt muss man nochmal kurz...
Jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, Olic ist bei HSV gewesen, aber nicht bei Bremen.
Genau.
Und bei Bremen war Klasnic, ja.
Und Ailton war auch nie bei Bayern.
Ja, obwohl es ja oft im Gespräch war.
Genau.
In den letzten Jahren gab es wahrscheinlich wenige Spieler, die diesen Weg gegangen sind.
Nee, das stimmt.
Wen gab es denn bei Bremen noch, den die Bayern gerne immer hatten? Stimmt, gibt es noch Tausende. Wir haben ja auch noch nicht Suat Serdar vergessen bei Hertha und Schalke.
Oh ja.
Eigentlich kann man Pizarro ja dreimal nennen.
Genau, der kommt die ganze Zeit jetzt. Welche Abwehrspieler? Es muss doch mal eine Zeit 2-4 rumgegeben haben, wo die Bayern in Bremer so ein paar weggelockt haben.
Ja, und ich denke gerade Miku oder so, aber die waren alle nicht bei Bayern, sie sind dann gleich ins Ausland.
Ja. Wer waren denn so links-rechts-außenspieler? So, gab's so Flügelspieler bei Bremen, die so.
Ja, aber waren die denn bei Bayern?
Nee.
Ah, wir haben 4 oder so, ne? Also ist ja schon ganz okay.
Ja. Lassen wir erstmal 10.
Ja. Gut, dann haben wir noch kurz die Zeit, um über mein Spiel zu sprechen. Wir haben die Zeit tatsächlich ganz gut eingehalten. Und das war das Spiel Energie Cottbus gegen Hertha BSC am 24.09.2010. Also Hertha war abgestiegen und spielte jetzt zweite Bundesliga, was mich dazu brachte, also mein erstes Zweitligaspiel zu sehen im Stadion der Freundschaft, wie es damals noch hieß. Und quasi meine erste Auswärtsfahrt mit Hertha zu machen, auch wenn ich da eigentlich nicht wegen Hertha war, sondern weil ich im Sommer 2010, das war ja der WM-Sommer, habe ich eine relativ innige Freundschaft begonnen mit einer Mitschülerin von uns namens Linda. Und die kam aus Cottbus und das war irgendwie auch ein bisschen aus dem Nichts gekommen, diese Freundschaft. Also ich glaube, das ging mal irgendwie so los, dass wir irgendwelche WM-Spiele zusammen geguckt haben nach der Schule oder so und dann auch nochmal FIFA angemacht haben, FIFA 2010.
Okay.
Und dann irgendwie von wegen, ja, wo bist du morgen? Nur morgen habe ich nichts vor, meine Eltern sind nicht da. Ja, dann komme ich einfach zu dir und wir gucken wieder und so. Und dann haben wir auch irgendwie Filme geguckt und alles Mögliche. Und es war dann wirklich so, dass wir irgendwie, glaube ich, eine Woche lang uns jeden Tag gesehen haben.
Ach,
so.
Okay.
Und oder noch länger. Es war auf jeden Fall witzig, weil ich glaube, das fing auch irgendwie mal so an von wegen, ach, du hast deinen Pullover vergessen. Ja, dann komme ich einfach morgen nochmal. Und dann, ach, dann bleibe ich doch da. Und ach, ich bleib doch über Nacht und so. Also es war wirklich eine witzige Art von Sommerbekanntschaft so. Und als das Schuljahr dann wieder losging, war so diese Unbeschwertheit ein bisschen weg. Also man merkte auch so ein bisschen so, in dem Schulalltag hat das Ganze nicht so ganz so viel Bestand wie in der freien Zeit. Aber was wir auf jeden Fall gemacht haben, und ich weiß leider nicht mehr warum oder wie die Idee dazu entstanden ist, war dann dieses Spiel zu besuchen in Cottbus. Und also Linda war so eine, die hat immer sehr impulsiv gehandelt. Also es ist gut möglich, dass sie mich einfach irgendwann an einem Tag in der Schule gefragt hat, du, wir gehen zu Cottbus zum Fußball. Und ich so, ja, okay. So, also das ist durchaus möglich, dass das so gelaufen ist irgendwie. Und dann waren wir halt da im September in Cottbus und es war so richtig schöner Spätsommer. Also da war wirklich Also Freitag 18 Uhr war die Anschlusszeit und es war September und da war wirklich so perfektes Fotolicht. Also so dieses goldene Licht, wo man wirklich in Gesichter schaut und die können entstellt sein wie sonst was und du denkst, sieht so wunderschön aus. So, also wirklich. Damals war es so, dass Cottbus und Hertha waren beide ungeschlagen auf Platz 1 und 2.
Mhm.
Und da war sozusagen das Topspiel, wer ist jetzt weiterhin ungeschlagen und so. Mhm. Und das hat Hertha dann eben mit 1-0 gewonnen auswärts. Wir waren natürlich damals eher für Cottbus, aber Hertha war dann sozusagen die 1 und Cottbus die 2. Und eine Geschichte von der Hinfahrt, das war kein Reh, was uns vor das Auto gefahren ist, aber womit ich sie dann jahrelang aufgezogen habe, ist dieser Klassiker, dass wir einen Navi geholt hatten und gesagt haben, ja, also wir fahren so, und sie wusste dann irgendwie, weil Cottbus war ihre Heimatstadt, ab einer gewissen Stelle wusste sie, wo es lang geht.
Ah,
und so an Kreuzung Nummer 2 in Potsdam noch, sagte sie, nee, wir fahren nicht rechts, wir fahren links oder sowas.
Ja.
Und führte uns dann auf die Autobahn in Richtung München. Also auf die richtige Autobahn, aber in die falsche Richtung. Bis sie dann irgendwann eingesehen hat, dass das doch eventuell falsch ist und wir dann also abgefahren sind, wieder auf die Autobahn und die Navi-Stimme dann sagte, diesem Straßenverlauf 40 Kilometer folgen oder sowas. Also wo man einfach diese ganze Strecke wieder zurückfahren musste.
Scheiße,
oder so.
Okay.
Das war so Classic Linda, einfach immer so ein bisschen verhuscht, aber ja. Das war auch das erste Mal im Stadion, dass ich einen Böllerwurf gesehen habe.
Ah, okay.
Die Hertaner, die haben einen Böller geworfen, lustigerweise als sie geführt, also als es 1-0 fiel, explodierte ein Böller.
Hm.
Und was kann ich noch erzählen? Wir sind dann über Nacht geblieben bei ihren Großeltern, die ganz in der Nähe von dem Stadion wohnten. Und da war es eigentlich ganz gemütlich und so. Es war auf jeden Fall einfach so kurz nochmal die Rückkehr dieses unbeschwerten Sommers, weil es einfach so ein Start in ein Wochenende war, wo man einfach entspannt zum Fußball geht. Es war warm. Ich habe ihren kleinen Hund kennengelernt, Titus. Der lebt bestimmt nicht mehr. Und war irgendwie ein entspannter Ausflug sozusagen. Damals war mir das ja auch noch nicht so bewusst, oder ich weiß nicht, ob es damals vielleicht auch noch nicht so schlimm war, dass Cottbus so ein bisschen problematisch ist. Ich könnte mir auch vorstellen, es war in Profifußballzeiten noch nicht ganz so doll. Solche Subkulturen blühen ja auch oftmals im Amateurfußball noch etwas mehr als im Profifußball, wenn das Brennglas ein bisschen mehr drauf ist.
Ja.
Also ich habe damals keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Cottbus-Fans. Mhm. Wir waren allerdings auch auf der Gegentribüne, also wir waren jetzt nicht irgendwo im Stehplatzbereich oder so. Wir sind durch ein paar Hertha-Fans gelaufen, die irgendwie gesungen haben, scheiß Cottbus oder sowas. Mhm. Und als Linda dann gesagt hat, ja, scheiß Hertha, hat sich einer der Hertha-Fans nur so umgedreht, ey, aber so ganz verlustig. So. Also. Also das war irgendwie süß, es war entspannt irgendwie und wahrscheinlich würde ich heute total angespannt nach Cottbus fahren, aber damals war das irgendwie so ganz unbeschwert und hatte irgendwie keine großen Angstzustände bei mir ausgelöst. Und am Ende des Ganzen haben wir uns dann gesagt, wir besuchen auch das Rückspiel in Berlin dann. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann so ein richtig schönes Frostspiel. So, ich glaube, im Februar, an dem Montagabend, zweite Liga.
Ui, okay.
Und dazu kommen wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ja, aber das...
Hast du noch eine Erinnerung an ein Spiel, zum Beispiel ans Tor oder so?
Nee, also ich gucke jetzt gerade noch mal, was das war. Also Rob Friend hat das Tor gemacht in der 60. Minute. Ich erinnere mich, dass es lange ausgeglichen war und das ist auch... ein Spiel war, was beide hätten gewinnen können. Aber nee, keine Ahnung. Spielszenen habe ich nicht mehr im Kopf.
Okay.
Jochen Drees war der Schiedsrichter.
Der war vierter Offizieller beim Pokalfinale und der war total nett. Das war dass der,
okay.
Dass der irgendwie sehr freundlich so im Umgang war.
Ja, da ist er dann direkt wieder aufgestiegen. Ich glaube, Cottbus hat es am Ende nicht geschafft. Die haben zwar am Anfang gut gespielt, aber in der Rückrunde dann nicht mehr so wirklich performt.
Und hast du an das Stadion noch gute Erinnerungen sozusagen an sich so oder irgendwas, das so...
Ja, also das Stadion ist eigentlich so ein Stadion, wie man es kennt, wenn man zum Beispiel das alte Freiburger Stadion kennt oder auch die alte Försterei und so. Das ist eigentlich so in diesem Stil ganz, ganz schön gewesen. Also einfach, man ist nah dran, das ist relativ laut, weil es klein und nah beieinander ist und so. Und ist natürlich ein Stadion, wo man sagt, wenn ein gewisser Hype um den Verein entsteht, dann ist es schnell zu klein, aber ist in letzter Zeit, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, es gab ausverkaufte Spiele in der Regionalliga, als es dann so aussah, dass Cottbus aufsteigt, aber davor gab es auch mal ein paar Spiele, wo nur 5.000 oder so gekommen sind. Also ich glaube, das ist schon eine gute Größe so für so einen Verein wie Cottbus. Also hier waren 21.000 Zuschauer und ich glaube, das war ausverkauft. Natürlich auch so ein Autobahn-Derby, wo man sagt, ja, Cottbus und Hertha ist natürlich, da kommt auch aus Berlin um 18 Uhr am Freitag einiges an.
Also, ja, stimmt. Es ging nach einem schönen goldenen Herbstfreitag sozusagen. Ein bisschen ist das ja der Stoff, aus dem Fanträume sind, dass so ein Freitagabendspiel, so ein frühes Freitagabendspiel, schöner Sonnenuntergang und das ist.
Also ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, dass ich danach einige Jahre Cottbus-Sympathisant war. Also, dass ich auch durchaus bei FIFA manchmal Cottbus genommen habe und so. Also
ich war das auch. Als Kind weiß ich auch, dass ich lange Cottbus-Sympathisant war. Das, was halt lustig war, weil ich das nie begriffen habe, dass Cottbus auch in der Cottbus wurde halt auch bevorzugt bei Inforadio, meinem Heimatsender sozusagen, dann oft da sozusagen abgespielt und wahrscheinlich kam es dann doch irgendwie daher, ohne dass ich irgendeine geografische Ahnung hatte, wo das liegt.
Also es war natürlich damals immer so ein bisschen, Cottbus ist so die kleine brandenburgische Provinz und Hertha ist der große Hauptstadtclub. Und da hat man natürlich irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt nicht groß sich interessiert für genaue Hintergründe, dann hat man immer erstmal Sympathien für die Kleinen, die irgendwie da irgendwie jetzt vielleicht so ein bisschen für Aufruhr sorgen, während Hertha schon immer irgendwie klarkommen wird. Nö, also das wäre so das, was ich jetzt so hätte von Hertha und Cottbus.
Dann lass uns doch eine Sache nochmal kurz besprechen, weil ja ein Ereignis zwischen meinem letztbesuchten Spiel und deinem jetzt letztbesuchten Spiel war, was wir jetzt besprochen haben, nämlich die WM 2010 in Südafrika. Kannst du mir so ein paar WM-Memories von dir sagen zu dieser Zeit? Was gibt es eine Empfindung, die du dazu hast?
Voll, also ich habe diese WM als unglaublich schlecht in Erinnerung, vor allem in der Vorrunde, dass es unglaublich langweilig,
schlecht,
als unglaublich schlechte Spiele gab. Ich erinnere mich auch, dass ich einmal... Flo Resch war ein Mitschüler von uns, der auch Hertha-Fan war und der irgendwie sich kritisch geäußert hatte bei Facebook in irgendeinem Status von wegen über diese WM. Und dann habe ich drunter geschrieben, erinnere ich mich wie heute, ja, mir geht's genauso. So langsam geht mir diese WM mit ihren Grottenkicks auf den Geist. So. Und es war halt auch irgendwie diese Vuvuzelas. Ich hatte immer den die Theorie, dass das damit zusammenhängt, dass die Spieler halt auf dem Feld sich überhaupt nicht verständigen können, weil diese Vuvuzelas so laut sind.
Ja.
War immer so eine Theorie von mir als, was war ich da, 18-Jähriger. Vielleicht stimmt das nicht, wahrscheinlich stimmt das nicht. Aber in jedem Fall, die Vorrunde, erinnere ich mich, war sehr, sehr mau mit vielen 1-0s und 0-0s und so, wie man eigentlich heutzutage den Afrika-Cup kennt. Und die K.O.-Phase war dann, glaube ich, ganz in Ordnung. Also da gab es, glaube ich, dann schon ein paar Spiele, die zumindest im Gedächtnis geblieben sind. Aber ich fand das mit den Vuvuzelas tatsächlich sehr anstrengend.
Es ist einfach alles gleich. Sie tröten dieses fürchterliche Zeugs. Also, für mich ist das ein
von uns gerne zitiert, Günther Netzer und Gerd Delling, die einen kleinen Lachanfall bekommen haben.
Bei dir?
Also, ich habe diese WM in total gute Erinnerung, aber eher, glaube ich, wegen der Lebensphase als wegen des Turniers. Also ich glaube, das war damals ich kann mich erinnern, dass ich auf die Schule, auf die wir dann zusammen, das finde ich jetzt sowieso cool, ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, wir kennen jetzt langsam die Mitschüler, über die wir sprechen und Mitschülerinnen und sozusagen wissen, in welchem Kontext, also als du jetzt das erzählt hast, weiß ich auch noch genau, es fing damals an mit den Leistungskursen und ich kann mich an diesen, also ich habe ja ein krasses Gedächtnis und deswegen kann ich mich auch an diesen Herbst erinnern, von dem du jetzt erzählt hast. Ich weiß, dass es damals so war, 2009, dass ich auf die Schule kam, auf der du schon warst, und es damals so ein Probejahr gab für Leute, die halt neu auf die Schule kamen. Und ich einmal bei dieser Schule war, weil ich irgendwas hinbringen musste und dann so dachte, krass, das ist hier so ein Gymnasium und ob du das so schaffst und so, irgendwie total Minderwertigkeitskomplex gehabt. Und dann, als auf einmal so klar wurde, ja, das gelingt hier alles, das klappt und da ist einfach, und wie gesagt, sozusagen 2009 noch irgendwie, oh, die feiern die ganze Nacht und ein Jahr später macht man es selber. Und deswegen habe ich das in super Erinnerung. Ich glaube auch, dass diese Südafrika-WM schon als erste WM auf afrikanischem Kontinent eine besondere Wirkung damals hatte. Auch diese Lieder, dieses Waka Waka, das bis heute so ein Klassiker, oder Raven Flag oder wie das komische Lied heißt, ich weiß nicht genau, heißt es so?
Weiß ich nicht.
Aber da gab es so mehrere Lieder. Die deutsche Nationalmannschaft hat mega gut gespielt. 4-0 gegen Argentinien, 4-1 gegen England, solche Spiele. Also ich habe das irgendwie in guter Erinnerung.
Ja, diese K.O.-Spiele, ich sehe sie jetzt hier gerade nochmal vor mir, da muss ich sagen, das stimme ich dir zu. Also Deutschland-England war natürlich Fabio Capello, der England-Trainer, der kurz vorher noch sagte, ach ja, Deutschland hat doch einiges an Glanz verloren und dann verliert seine Mannschaft da 1-4. Gut, zweifelhaftes Tor, wo sie eigentlich ein Tor haben geschossen, die Engländer, und nicht zählte. Argentinien genauso. Diego Maradona auf der Pressekonferenz meint, Thomas Müller ist ein Balljunge und verlässt die Pressekonferenz, weil er glaubt, dieser Balljunge darf doch hier nicht sein und ich gehe jetzt und so weiter. Und dann haut die deutsche Mannschaft die 4-0 weg.
Ja, stimmt.
Uruguay-Deutschland, das Spiel um Platz 3, erinnere ich mich, war ein Fußballfest.
Ja, da haben alle irgendwie quer durch. Das war wieder wie Fußball auf dem Schulhof, ne?
Ja, mit Leuten, genau. Nicht können. Diego Forlan, ja. Deutschland-Spanien, weiß ich nicht, war ich nicht so enttäuscht im Halbfinale, weil ich dachte eigentlich schon, Spanien wird das machen.
Ja.
Und war ja dann auch so.
Waren sehr eindeutig.
Und Niederland-Spanien natürlich eine wunderbare Szene im Finale, als Arjen Robben den Ball zurückgeben will mit dem, nach dem Fairplay und der dann
fast
ins Tor geht und die Ecke dann zurückgegeben wurde zu den Spaniern.
Stimmt, da gibt es ein schönes Video auch, wie Casillas so den Ball leicht unterschätzt, aber der auch mit ordentlicher Fee ankam und der danach so guckt, so nach dem Motto, wenn Blicke töten könnten.
Ja, ansonsten war natürlich auch einfach sehr cool, du hast gesagt, erste afrikanische WM, dass die Anstoßzeiten halt gleich waren wie in Deutschland. Also das war halt wie so eine Art zweite WM in Deutschland, weil es in derselben Zeitzone war.
Yeah.
Und dann war es einfach cool, dass man eben 16 Uhr ein Spiel hatte, irgendwie 13:30, 16 Uhr und 20:30, also nicht irgendwie nachts und auch nicht irgendwie morgens, sondern man konnte ziemlich gut nach der Schule die Spiele noch gucken. Und das war dann auch diese Zeit, wo, also wir hatten ja oft nach der sechsten Stunde Schluss, also nach der sechsten Stunde war Schluss 13:20 Uhr und ich brauchte ungefähr 20 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause. Und dann war ich oft zur vierten Minute da. Also das heißt, ich habe es in 14 Minuten geschafft. Und der Fernseher lief natürlich schon, weil meine Mutter es schon angemacht hatte für mich, auch wenn sie gar nicht da war. Und
ja, viele Grüße und vielen Dank von meiner Seite noch 14 Jahre später. Sehr gut. Ja.
Und wir haben damals auch einen extra neuen Fernseher gekauft für die WM 2010. Den habe ich sogar immer noch. Der steht sogar noch im Keller. Und ich habe damals gab es bei Mediamarkt eine Aktion, tippe die deutsche Mannschaft, also wie weit sie kommt, und wenn das richtig ist, dann kriegst du Rabatt zurück. Und du hast dann eben Achtelfinale getippt, bekamst du meinetwegen 15% Rabatt. Wenn du Viertelfinale getippt hast und sie wirklich ins Viertelfinale gekommen sind, gab es 20% Rabatt und bei Halbfinale gab es 30% Rabatt oder so. Und ich habe damals, wir standen damals so und ich dachte, Halbfinale schaffen sie.
Ah, krass.
Ja, und dann haben wir 70 Euro, glaube ich, zurückbekommen am Ende.
Ah, nett. Das ist ja geil. Okay. Aber es ist auch lustig, weil diese Diskussion neuer Fernseher vor Fußballturnier kenne ich auch, dass ich damals vor der WM 2006, da gab es so, dass ich ganz lange diskutiert habe, weil wir können es gar nicht richtig zeigen, weil bei uns ist nur 4:3 und die zeigen WM jetzt in 16:9. Ich wusste und weiß bis heute nicht wirklich, was das heißt. Aber das Lustige war, dass dann unser Fernseher plötzlich, hat es hinten am Fernseher so geraucht, bei dem alten Fernseher. Ich sag jetzt nicht, was da wäre da vielleicht verantwortlich. Nee, Quatsch, das war ich nicht, aber.
Da steckte kein Eisstiel drin.
Genau, und dann fing so ein an und dann war der Fernseher kaputt und dann haben wir uns wirklich einen neuen geholt zur WM.
Ja. Es gibt doch nichts Schöneres als Gelegenheiten nutzen.
Ja. Exakt. Apropos.
Lass uns doch nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und die Spiele, die wir heute besprochen haben, abschließend bewerten mit unserer Sternewertung.
Ja.
Und zwar fangen wir an bei Hertha Benfica, Europa League 2010.
Da ich null Erinnerung daran habe, aber das sozusagen mit den anderen Schiedsrichtern waren, ich gebe dem mal 3 Sterne, einfach keine Ahnung.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Sterne zu vergeben, wenn man keine Erinnerung hat.
Vielleicht Sterne, die du gesehen hast. Nee, ich weiß nicht.
Okay.
Hertha Nürnberg mit dem Platzsturm.
3,5 Sterne, weil das hier mit Christoph war und das Spaß gemacht hat, auch nach dem Spiel selber ins Stadion zu gehen und so.
Ja.
Das war eigentlich ganz cool.
Hertha Dortmund mit dem nicht gegebenen 1-0 für Hertha.
Auch 3,5 war irgendwie coole Erfahrung da.
Lutz Wagner bringt 3,5 Sterne.
Ja.
Dann haben wir lustigerweise ja Jochen Dresd, ist ja zweimal vertreten. Hertha gegen Schalke mit dem knappen 1-0-Sieg des zweiten über den 18.
3 Sterne war nicht so special.
Und das Pokalfinale Bremen gegen Bayern.
4 Sterne, vielleicht, ach komm, wir machen 4,5. Warte mal, wofür, hatte ich schon mal 4,5?
Ja, nee, ja doch, und zwar für das Hertha-Schalke-Spiel, 0-3-0-4, 3-1 Schalke, Michael Weiner, Schiedsrichter.
Ah, ja, nee, ich mach 4. Bei dem Spiel, es gibt noch ein anderes, wo es nochmal,
okay.
Nee, 4 Sterne passt.
Und ich glaube, ich gebe Energie Cottbus gegen Hertha BSC 3,5. Schönes Erlebnis, entspannte Atmosphäre. Damals wäre mir ein Cottbus-Sieg lieber gewesen. Heute wäre es natürlich ein gelungener Auswärtssieg für Hertha, aber ja, 3,5 von mir. Dann haben wir jetzt noch eine andere Aufgabe zu erfüllen, nämlich eine neue Runde unseres beliebten Quizzes.
Und ich muss weggucken, ne?
Nein, ich habe es heute ausgedruckt.
Ach nein.
Deswegen. Ach so, ich wollte übrigens noch sagen, habe ich ganz vergessen, DFB-Pokal 2009, 2010, soll ich das jetzt noch machen? die Werdegänge der Finalisten. Ja doch, ich sag's ganz kurz. Also Bremen hatte in der ersten Runde 5-0 gegen Union gewonnen. Auswärts, also das war das einzige Auswärtsspiel lustigerweise von Bremen in dieser Pokalsaison. Dann in der zweiten Runde 2-1 zu Hause gegen St. Pauli. Ist das ein Derby eigentlich, Bremen-St. Pauli?
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Achtelfinale 3-0 zu Hause gegen Lautern. Viertelfinale 2-1 zu Hause gegen Hoffenheim. Halbfinale 2-0 zu Hause gegen Augsburg. Klingt jetzt nicht nach dem allerschwierigsten Weg. Union, Pauli, Lautern, Hoffenheim, stimmt. Augsburg. Bayern in der ersten Runde 3-1 auswärts bei der Spielvereinigung Neckar-Elz. Zweite Runde 5-0 zu Hause gegen Oberhausen. Im Achtelfinale 4-0 in Frankfurt bei Eintracht Frankfurt. Viertelfinale 6-2 zu Hause gegen Fürth. Und das Halbfinale 1-0 Nachverlängerung auf Schalke. Daran wirst du dich vielleicht erinnern.
Ja, weil Arjen Robben da ein wahnsinniges Dribbling in die Mitte hatte. Und es ist echt eine Phase gewesen, in der, es ist so verrückt. Ich interessiere mich in der Zeit nicht so wirklich für Fußball und gleichzeitig gehe ich die ganze Zeit im Stadion. Aber ich kann mich an dieses Spiel erinnern, Schalke Bayern, und dass ich das geguckt habe und am Ende dachte, ja gut, Bayern hat das jetzt gewonnen, ist halt jetzt so. Und mir gar nicht im Kopf war, dass das ja auch ich dann Schalke als Bayern hätte erleben können. Eigentlich voll verrückt. Aber vielleicht auch in der Erinnerung.
Bremen-Schalke wäre ein geiles Finale gewesen.
Voll, voll.
Ja. Okay, ich habe 5 Quizfragen für dich und wir fangen eine neue Quizrunde an. Das heißt, du kannst vorlegen und kannst...
vor allem den Rückstand aufholen.
Ja, genau. Kannst also vorlegen in dieser Runde und versuchen, den Rückstand in der Gesamtwertung aufzuholen. Wir sollten uns irgendwie noch überlegen, was der... Was vielleicht bis 5 oder so und was dann jemand...
Also wie beim Tennis sozusagen Sätze. Sozusagen.
Genau, also was dann sozusagen derjenige machen muss, der diesen Satz verliert. Genau. Schauen wir mal, wie du dich schlägst. Frage 1. Du warst bei 2 Spielen der UEFA Europa League 2009-2010. Hertha hat es dort nicht weit geschafft. 2 Mannschaften, die es weit geschafft haben, sind aber Atletico Madrid und der FC Fulham. Beide erreichten das Finale. Madrid hatte dorthin 2172 Kilometer zurückzulegen. Fulham 721 Kilometer Luftlinie.
Was war denn
in welcher Stadt wurde das Finale der Europa League 09-10 ausgetragen?
Sehr geil hingeleitet. 2000 Kilometer musste Madrid und...
Fulham 721.
700. Also Fulham muss ja erst noch von der Insel irgendwie runter.
Luftlinie ist Fulham, Madrid ist Straßen.
Okay. Ja. So, und jetzt gibt's die Möglichkeit, dass es sich sozusagen 700... Also es kann sich Richtung Norden, also das heißt sozusagen, es ist nicht, es kann nicht östlich von Deutschland gewesen sein.
Ja. Nee, es ist schon, also ist schon eine richtige Überlegung. Also ich überlege mal mit dir zusammen, ohne dir was zu sagen.
Also
nach Norden von England ist ja nicht mehr viel.
Nee, nach Norden, genau, auf der Insel hat es auf keinen Fall stattgefunden und ich glaube auch nicht, dass es in Stockholm, Helsinki oder in Kopenhagen
oder in Island oder so.
Ja, Island auch nicht, genau. Ich glaube auch nicht 700 Kilometer. Ich meine, jetzt könnte man natürlich kurz nachdenken, ob das eventuell die Distanz Fulham bis München wäre. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen, München ist auch noch ein Tick weiter. Es könnte auch in Frankreich stattgefunden haben. Aber Frankreich wäre wiederum nicht 2000 Kilometer, also Paris ist nicht 2000 Kilometer entfernt von Madrid. Madrid 2000 Kilometer. Also ich würde sogar jetzt mal sagen, dass das irgendwas mit Deutschland eventuell sogar war.
Mhm.
Und wenn es in Deutschland was war, dann gibt es die Variante München, es gibt die Variante Dortmund, Gelsenkirchen oder Berlin. Berlin schließe ich aber aus.
Es ist halt nur Euroleague, ne? Also ich würde München Euroleague eher ungewöhnlich finden, aber...
Okay, man weiß ja nicht, für wer sich die Stadien so bewerben. Mm. Ich würde eventuell sogar, Gelsenkirchen. Boah, Gelsenkirchen. Vielleicht gehe ich auf Frankfurt. Frankfurt, Gelsenkirchen.
Ich sage dir mal, ich gebe dir mal 2 Versuche.
Mm. Ah, okay.
Weil es ist ja schon, es gibt viele Städte in Deutschland,
die
zu in Frage kommen.
Das können ja nur WM-Stadien irgendwie sein. Das heißt, das war ja kurz nach der, also irgendwie was in diese Range fällt. Vielleicht außer Düsseldorf. Düsseldorf war damals kein WM-Stadion, aber wäre noch eine Variante. Also
Nürnberg.
Nürnberg stimmt. Nürnberg, Stuttgart, München, aber die glaube ich alle 3 nicht. Leipzig hatte damals glaube ich auch nicht das Standing, wäre raus. Berlin wäre auch raus. 5. Hamburg wäre noch eine Option. Hamburg, Frankfurt, Gelsenkirchen, Dortmund und so weiter. Aber ich meine, dass Hamburg damals sozusagen irgendwie sowas hatte, dass sie vielleicht, die haben ja auch kein Halbfinale bei der WM bekommen, obwohl ich lock Hamburg als Erstversuch ein und Frankfurt als Zweitversuch.
Korrekt ist die HSH Nordbank Arena in Hamburg, heute genannt Volksparkstadion, die auch in dieser Saison du besucht hattest.
Stimmt, ja, stimmt.
Sehr gut, ein Punkt für dich. So, Frage Nummer 2. Nach dem Spiel zwischen Hertha und Nürnberg am 13.03.2010 schien es für Hertha schwierig zu werden, den Klassenerhalt noch zu schaffen. 9 Punkte Rückstand auf Platz 15, damals auch noch kein rettender Relegationsplatz 16. 3 Siege, 17 Niederlagen, 6 Unentschieden nach 26 Spielen. Doch das nächste Spiel der Herthaner überraschte dann ordentlich. Gegen wen bzw. wie spielte Hertha im nächsten Spiel? Also wenn du das Ergebnis noch weißt, würde es mir reichen. Wenn du den, wenn du nur den Verein weißt, gegen den sie spielen, dann würde es mir nicht reichen. Wenn du beides weißt, ist es richtig beantwortet. Verstehst du?
Also Nürnberg war am 12. März und Dortmund am 27. Das heißt, es muss irgendein Spiel um den 18., 19., 20.
Genau,
März
der Spieltag dazwischen. Ja.
Es gibt ja für mich jetzt gar keine Chance, das irgendwie herzuleiten. Also es reicht, wenn ich den
also es ist halt ein besonderes Ergebnis, weswegen man es mitbekommen haben könnte, weil in einem Spieltag gegen Nürnberg scheint die Mannschaft tot und dann passiert ein überraschendes Ergebnis.
In meinem tiefen Gefühl, ganz hier unten irgendwo, was
ich so weit im Gedächtnis, dass es schon in der Leber ist.
Genau. In meinem ganz tiefen Gefühl war es ein 4-0.
Das ist die richtige Richtung.
Er sagt nicht, dass es ein 6-0 oder ein 5-0 war. Gegen wen könnten die denn dann so noch aufgetrumpft sein?
Also, du kannst den Punkt gewinnen, wenn du du mir die richtige Differenz sagst mit dem richtigen Gegner. Oder wenn du das richtige Ergebnis sagst aufs Tor genau ohne den richtigen Gegner.
Ich sage, sie haben 6-1 gegen Hoffenheim gewonnen.
Sie haben 5-1 in Wolfsburg gewonnen.
Ah, ja, okay.
Damals waren die Platz 8. Und deswegen sagte ich vorhin, es war dann nochmal, also sie haben 5-1 gewonnen gegen Wolfsburg, 0-0 gegen Dortmund geholt. Und ich glaube, dann haben sie sogar das Spiel nach Dortmund auch noch gewonnen. Und dann kommt man ja doch wieder ins Rechnen. Ja, so, ne? Okay. Also es ist dann schon, ja. Aber leider ein Tor daneben gewesen. Egal. Mutter putzen, ja, weiter geht's.
Genau.
Am 27. März, dem Datum des Spiels zwischen Hertha und Dortmund, haben einige bekannte Fußballspieler Geburtstag. Jetzt genau aufpassen. Unter ihnen ist beispielsweise ein bekannter Stürmer, dessen Name dem einer Pflanze von der Gattung Theobroma in der Familie der Malvengewächse ähnelt, aus deren Samen man Zutaten für Lebensmittel gewinnen kann. Wer ist gemeint? Du kannst mir die Frage auch richtig beantworten, alternativ, wenn du mir einen der bekannteren anderen Geburtstagskinder nennst vom 27. März. Das sind 4, die ich hier auf der Liste habe. Plus dem, dessen Name den Malvengewächsen ähnelt.
Also das ist ja die, also das ist ja fast schon, also mich dann mit Biologie-Aspekten, das ist ja...
Es ist halt mit Absicht etwas verklausuliert formuliert, um davon abzulenken.
Dass der Name des Spielers, glaube ich, auch drin vorkommt in dem Text, den du eben gelesen hast. Kann das sein?
Nee, das nicht. Aber also es wäre halt zu offensichtlich, wenn ich sagen würde, der Spieler heißt wie eine Katze oder so. Dann würdest du sofort drauf kommen. Deswegen musste ich es etwas verklausulieren. Aber wenn ich dir den Namen sage, wirst du sagen, oh... Auf jeden Fall ist es...
Also aus heutiger Zeit ein Bekannter oder damals?
Oh ja, der ist schon noch bekannt.
Und jetzt dann nochmal kurz die biologische Verbindung.
Ja. Also ein bekannter Stürmer, dessen Name dem einer Pflanze von der Gattung Theobroma in der Familie der Malvengewächse ähnelt, aus deren Samen man Zutaten für Lebensmittel gewinnen kann.
Aber ich kann schon drauf kommen, wenn ich jetzt irgendwie spüre, dass das irgendwie einfach irgendeine pflanzliche Beziehung gibt, ne?
Gibt es denn viele bekannte Stürmer, die wie Pflanzen heißen?
Ich, also das sicherlich nicht, aber es gibt halt viele bekannte Stürmer, sagen wir es mal so.
Ja.
Also ich nehme jetzt mal an, dass wir es mit einem Bundesligaspieler zu tun haben.
Und sogar Nationalspieler.
Und da gibt es dann Podolski, es gibt Klose, es gibt Da sieht man, dass die deutsche Nationalmannschaft so oft mit der falschen 9 jetzt gespielt hat, dass ich sozusagen so
Götze.
Genau, es gibt Götze,
Gomez.
Gomez.
Die berühmte Gomez-Pflanze.
bei der EM jetzt war es Havertz, Timo Werner, die berühmte Werner-Pflanze. Genau,
der Werner-Baum. Ja, das ist ja die Schwalbe.
Oh, stimmt. Füllkrug. meine Pflanzen heißen alle Füllkrug. Ein Spieler, der wie eine Pflanze heißt im Prinzip und der Stürmer bei der Nationalmannschaft. Das kann doch nicht Kurani. Also Kurani ist jetzt aus meiner Sicht nicht. Der heißt nicht wie eine Pflanze.
Das ist eine bekannte Pflanze. Also ist jetzt nicht irgendein brasilianischer Baum, der irgendwie den keiner kennt, sondern.
Also da sehe ich mich jetzt in der Verpflichtung, dass.
Vielleicht kommst du ja auf einen anderen Spieler von, es ist 1, 2, 3, 4, zweimal Spanien, zweimal Deutschland.
Torres.
Willst du irgendwas einloggen?
zweimal Deutschland. Ich habe so, dadurch, dass ich am 29. März Geburtstag habe, ist es manchmal so, dass man dann doch so im Kopf hat, aber der 27. März ist jetzt nichts, was wo bei mir gerade was aufploppt. Hey, ein Spieler, der heißt wie eine Pflanze, das darf ja jetzt gerade nicht wahr sein. Ebbe Sand spielt bei Dänemark und ist auch keine klassische Pflanze. Carsten Janka. Guck mal, so weit ist jetzt schon gekommen. Carsten Janka.
Die Sandpflanze.
Andi Brehme. und der hat zu meiner Zeit gespielt.
Auf jeden Fall, ja.
Hä? Es gab doch Mike Hanke. Wenn die Leute das jetzt sehen könnten hier, ich bin hier schon am
ja, er liegt mit dem Kopf in den Ellbogen hier.
Gerald Asamoah, Neuville, hatte ich eben schon, Reus, und es würde wahrscheinlich sofort Plop machen, oder?
Garantiert, ja. Und ich glaube, es würden sogar einige Leute, die jetzt zuhören, schon sagen, aber, ja, manchmal steht man auf dem Schlauch.
Na, vor allem ich werde es noch denken, wenn ich es im Rückblick höre. Dieser Elfmeter ist der interessanteste Tippelanlauf, den man in der...
Das ist vielleicht der, wo der Torwart ihn hält, aber vor der Linie stand, dann nochmal die gelbe Karte sieht, bevor ermahnt wird und so.
Ist der auch Weltmeister?
Nee.
Weil das hätte ich dann irgendwie, wenn er... Und der war aber mal bei einer WM oder EM dabei...
Ich glaube schon, aber er war auf jeden Fall,
Kiesling.
Ich bin nicht ganz sicher, was WM und EM angeht, aber er war schon eine Zeit lang in der deutschen Nationalmannschaft als Spieler dabei, dass man sagte, der wird eingesetzt.
Kakao.
Oder ist das Kakao? Hast es.
Oh, meine Güte. WM 2010 hat er gespielt, EM 2012 nicht. Er ist WM 2010 überraschend nominiert worden. EM ist er überraschend.
Kakao. Weitere Leute, die an diesem Tag Geburtstag haben. Gaisca Mendieta von Spanien.
Okay, never ever.
Nee, ist also 2002 aber, noch aktiv gewesen. Ja, Christian Fiedler.
Nee.
Manuel Neuer. Kennt man.
Darauf hätte ich kommen können. Das ist der Fehler. Das stimmt.
Und auch der Spieler, der in der Pressekonferenz bei der EM 2024 Toni Kroos gesagt hat, du spielst am dein letztes Spiel, José Lu.
Okay, Manuel Neuer ist der Fail, weil das war mir immer mal aufgefallen, weil wenn es darum ging, wie alt ist der Neuer, dass ich immer dachte, ja genau, 7 Jahre älter, weil der hat im Prinzip auf dem Tag 7 Jahre vor mir, ja.
Aber du hast Kakao rausgefunden. Und,
hat sofort auf Anhieb geklappt.
Genau, ich schneide es dann so, dass du sagst, Kakao. So.
Genau.
Oh, schön. Weißt du, ich hätte halt sagen können, irgendwie dessen Name dem einer Schokolade oder irgendwie, das wäre alles zu naheliegend gewesen. Deswegen stimmt. Diese Verklausulierung mit den Malvengewächsen und den Samen, aus denen man Lebensmittel gewinnt. Hm. Naja.
Ja, stark. Wie?
Du hast 2 von 3 richtig bisher. Frage 4. Hertha gegen Schalke ist, wie wir schon gesagt haben, der Consti Classico. Auch heute haben wir wieder über diese Paarung gesprochen, diesmal vom 24.04.2010. Auch in Zukunft wird uns diese Paarung noch ein paar Mal begegnen. Doch zum wievielten Mal haben wir heute über Hertha Schalke gesprochen?
Du weißt, du warst, das sage ich dir einfach. das sechste Mal, aber ich log's noch nicht ein. Ich mache nochmal die Gegenprobe, wie bei Mathematik früher. Ich kann ja mal laut denken. 2002, 2003, da war, hat Hertha gewonnen. 2003, 2004, 2004, 2005 hat wieder Hertha gewonnen. 2005, 2006 war ich bei einer Taufe, deswegen war ich da nicht, das weiß ich noch. Und dann weiß ich, dass ich 2007, 2008, 2008, 2009 war. Das heißt, es wäre jetzt das siebte Mal. Das heißt, die Gegenprobe hat schon nicht mal nicht funktioniert. Und 2006, 2007 war ich selber der Schiedsrichter davor. 02, 03, 03, 04, 04, 05, dann ein Jahr Pause. 06, 07, 07, 08, 08, 09. Wir sprechen... mein Gehirn wurde eben bei allem... Genau, 02, 03, 03, 04, 04, 05. 06, 07, 07, 08... 08, 09, 09, 010. Das heißt, siebenmal. Wir sprechen heute das siebte Mal darüber.
Das ist korrekt. Oh. Damit ist diese Frage richtig beantwortet. Du hast drei von vier Fragen richtig beantwortet und hast die Möglichkeit, mit dieser letzten Frage ordentlich Druck aufzubauen. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt. Nee, du hast einmal schon vier richtig gehabt. Und die letzte Frage dieser Runde ist... Wir haben ja eben über die DFB-Pokal-Mannschaften gesprochen, die in den ersten Runden besiegt wurden. In der ersten Runde des Pokals besiegten die Bayern die Spielvereinigung Neckar-Elz. Aus welchem Bundesland kommt dieser Verein? Ich gebe dir 16 Versuche.
Also, jetzt ist die Frage, denn den Neckar verbindet man ja klassischerweise mit Baden-Württemberg. Und der Neckar fließt... ich überlege gerade, das ist jetzt richtig schlecht, weil ich mich bei Flüssen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine 4 geschrieben habe in der vierten Klasse, als es um Flüsse ging, weil ich da irgendwie die Verbindung nicht so richtig kann. Jetzt würde ich dir mal zutrauen, dass du die Frage auch stellst, weil es noch einen kleinen Kniff gibt in der ganzen Sache. Wenn der Neckar sozusagen aber von der französischen Seite aus... Nee, ich mach's einfach, sonst würde ich mich ehrlich. Ich log Baden-Württemberg ein.
Und das ist richtig. Boah. Vier richtige Fragen. Neckar-Elz aus Baden-Württemberg spielt im Elz-Stadion. Also was auch immer die Elz oder das Elz, der Elz ist. Gut.
Huh, 4 von 5, geht doch.
Das war doch eine sehr, sehr gute Runde. Jetzt haben wir doch ein bisschen überzogen, aber wir sprechen noch ganz kurz über die Spiele, die wir beim nächsten Mal besprechen werden. Und zwar sprechen wir mal wieder über ein Länderspiel Deutschland gegen die Türkei, wo Konstantin im Olympiastadion ausgepfiffen wurde. Wir sprechen über Köln gegen Dortmund, wo du in der Bundesliga-Saison 10-11
ausgepfiffen warst. Naja.
Zu Gast warst, wo Günter Pahl wahrscheinlich ausgepfiffen wurde. Ja. Mainz gegen den HSV am Bruchwegstadion unter der Leitung von Felix Brich und vermutlich auch noch bei mir über das Rückspiel Hertha gegen Cottbus eben dann an diesem Februar. Ich würde sagen, das ist das kälteste Spiel, was ich je gesehen habe. Montag, 20.15 Uhr, die alte Zweitliga-Anstoßzeit, Zweitliga-Saison 2010, 2011.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.